Wir waren letzte Woche im Propheten Jesaja und da würde ich gerne mit euch nochmal hin. Und zwar ein paar Kapitel weiter vorne, Jesaja 57, die Verse 14 bis 21. Jesaja 57, 14 bis 21. Nicht, wie es euch geht, bei mir wecken solche Bilder ein bisschen Fernweh, aber das, auch die Zeiten kommen wieder. Jesaja 57, ab Vers 14. Und er spricht: Macht Bahn, machtet Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen. Sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr. Ich will sie heilen. Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Amen. Unglaublich, Gott geht zu Boden. Diese Überschrift hatte die Evangelisationsreihe Pro Christ vor Jahren mal. Und dieser etwas absichtlich doppeldeutige Satz beschreibt, was Gott tut. Es ist unglaublich, wie Gott hier begegnet. Er ist heilig, er ist eigentlich unnahbar und doch kommt er ganz nah. Gerade wenn du am Boden bist, dann kommt er zu dir, er richtet dich auf, er begegnet dir mit seiner heiligen Gnade und bringt dich auf seinen Weg. Und um einen Weg geht es hier am Anfang mit der Aufforderung: Bahn frei. Macht Bahn. Vielleicht klingelt im Ohr so ein bisschen Johannes der Täufer, der Jesaja 40 zitiert: Bereitet dem Herrn einen Weg. Interessant ist, dass es hier anders ist. Hier geht es nicht darum, den Weg frei zu machen für den Herrn, sondern für sein Volk. Bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg seines Volkes. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass wir Christsein verstehen als ein auf dem Weg sein. Jesus sagt: Folge mir nach. Und das ist eigentlich die beste Zusammenfassung, die ich finde für unser Leben als Christen. Auf dem Weg mit ihm, unterwegs mit ihm. Er geht vor uns her, das ist in dem Wort von Nachfolgen ja drin. Er sagt nicht so: Da gehst du hin, hier sind die Koordinaten, sondern er geht uns voran. Er bereitet den Weg für uns, das darf man auch erwarten, wenn da ein Hirte ist oder ein Wanderführer oder wie auch immer, der vor dir hergeht, der sieht schon mal: Achtung, hier ist ein Abgrund, Achtung, hier liegt ein Baum quer auf dem Weg oder so, Achtung, hier sind irgendwelche Fußangeln. Aber hier werden wir aufgefordert, Vers 14, den Weg vor uns her freizumachen. Räumt Anstöße aus dem Weg. Was können das für Anstöße sein? Mögliche Stolpersteine. Dinge, die dich zu Fall bringen können, die mich zu Fall bringen können. Fußangeln sozusagen. Ja, das können Ablenkungen sein in deinem Leben. Falsche Prioritäten. Vielleicht Dinge, die gar nicht in sich schlecht sind, aber die Energie, die Aufmerksamkeit abziehen von deinem eigentlichen Auftrag. Schlechte Gewohnheiten, die uns daran hindern, in der Beziehung mit Gott weiterzukommen. Große und kleine, wer immer das misst, Sünden. Und ich glaube, es gibt dann oft so sogenannte Lieblingssünden, über die wir besonders gerne ins Stolpern kommen. Also gerne im Sinne von, wenn ich falle, dann wahrscheinlich an dieser Stelle. Vielleicht nicht so sehr an der Stelle. Das sind Geschichten, die ich auch, wo ich mit vielleicht immer wieder schon zu Gott gekommen bin. Und Gott sagt, ja, räum das aus dem Weg, bring das mir. Und vielleicht auch für uns als Gemeinde. Wo sind Anstöße auf unserem Weg, wo wir nicht vorankommen in unseren Beziehungen miteinander, wo wir vielleicht andere abgeschrieben haben? Oder ja, wo wir, das heißt ja, dass wir Gott in ihrem Leben nichts mehr zutrauen. Wir sagen, ja, aus dem wird nichts, das kannst du vergessen. Negatives Reden über andere. Oder auch da, wo wir in einer Konsumhaltung bleiben und uns ja statt uns in seinen Dienst mit reinnehmen zu lassen. Das können solche Hindernisse sein und wahrscheinlich gibt es da noch mehr. Der Hebräerbrief ermutigt uns, alles abzulegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Also stell dir vor, so ein Netz um deine Beine beim Laufen. Und zu laufen mit Geduld in dem Kampf, in dem Wettkampf, der uns bestimmt ist. Also läufst in einem Wettkampf und dann sollte man aufpassen, dass die Schnürsenkel nicht zusammengeknotet sind. Ja? Das ist eigentlich das Bild hier. Und der Hebräerbrief sagt uns auch noch, wie wir das tun können, wie uns das möglich wird, indem wir aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also ich richte mich auf den aus. Und nochmal, das ist eigentlich das einfache Bild vom Nachfolgen. Ich richte mich auf den aus, der mir vorangeht. Und der mir Kraft gibt. Das ist ja nicht nur, dass er, ich war heute Morgen laufen und da war ein junges oder mittelaltes Pärchen, die liefen vor mir her und das war sehr angenehm. Also ich war jetzt nicht windig irgendwie, dass ich den Windschatten nutzen konnte, aber die haben mir so einen Pace gegeben. Das war sehr cool, da konnte ich mich so ein bisschen eintakten bei denen, wenn man müde wird und so ein bisschen sonst irgendwie zurückfallen würde. Bin ich eine Weile so, wir hatten ungefähr ein ähnliches Tempo, immer mit denen mitlaufen. Das war ganz cool. Das Schöne ist, Jesus gibt dir nicht nur einen Takt vor, das ist schon gut, aber der hat wahrscheinlich mir doch mehr Kondition als du oder als ich. Er gibt dir auch Kraft. Das ist nochmal das Außergewöhnliche bei dieser Nachfolge. Er beschenkt dich ja auch mit seiner Kraft und auch dieses Aufsehen auf ihn ist etwas, was dir nicht nur Orientierung gibt. Wo war nochmal der Weg? Ja, okay, da vorne sehe ich ihn. War ganz gut, wenn noch nicht um die nächste Biegung rum ist. Sondern er gibt dir auch Kraft. Er beschenkt dich mit seiner Nähe. Er macht es dir möglich, in diesem Lauf dran zu bleiben. Ich bin nicht aufgefordert und ich soll es gar nicht versuchen, das selber zu machen, aus eigener Kraft. Dachte man, wenn ich es gar nicht schaffe, dann kann ich ja immer noch Jesus bitten. Das war nie die Idee. Das ist ja, ich fahre jetzt eine Runde mit dem Auto und wenn es irgendwie sehr anstrengend wird, dann tanke ich auch mal, mache auch mal Benzin rein. So war das nie gedacht. Dazu ist es nötig, dass ich aufsehe zu ihm und dass ich erkenne, mit wem ich es da eigentlich zu tun habe. Wer ist das eigentlich? Und darum geht es dann auch weiter hier bei Jesaja. Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Das ist, nächsten Punkt überschrieben, so weit weg. So spricht der Hohe und Erhabene. der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Das ist groß, ne? Das ist ziemlich hoch. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch für mich. Gott ist heilig. Das ist nicht nur noch eine seiner Eigenschaften irgendwo auf der Liste, sondern er sagt hier, mein Name ist heilig. So stellt er sich vor. Er ist vollkommen. Er ist auch unveränderlich, weil er ja vollkommen ist. Also eine Verbesserung ist nicht möglich, nicht nötig. Er richtet sich nach keinem Maßstab, sondern er selbst ist der Maßstab. Das ist manchmal unser Fehler, dass wir dann hören, Gott ist die Liebe zum Beispiel, und dann haben wir bestimmte Ideen, was Liebe sein sollte. Und dann sagen wir, nee, das ist aber irgendwie, wie kann das ein Gott der Liebe sein? Aber da haben wir ihm unsere Definition von Liebe übergestülpt. Aber er definiert, was Liebe ist. Er definiert, was gut ist, was rein ist. Im 1. Johannesbrief heißt es, 1 Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Licht ohne jeden Schatten. Also, wer ist Gott? Wie ist Gott? In seiner Erhabenheit ist er räumlich von uns getrennt. In seiner Ewigkeit ist er zeitlich von uns getrennt. In seiner Heiligkeit ist er charakterlich von uns getrennt. Sein Licht löscht alle Finsternis aus. Das kann uns erschrecken, wenn wir dem so ins Auge schauen. Wir sind hier bei Jesaja. Erinnert ihr euch, Jesaja wird von Gott als Prophet berufen und er fängt da an, wo andere Propheten sich wünschen, mal aufzuhören. In seiner allerersten Vision steht er vor Gottes Angesicht und das heißt, ich sah den Gott Israels. Und Jesajas Reaktion ist eben nicht, ach, das ist ja faszinierend. Oder darf ich mal ein Foto machen? Oder hier ist eine Liste Dinge, die ich schon immer mal von dir wissen wollte. Warum ist eigentlich das so? Und wie viele Tiere waren eigentlich in der Arche? Und keine Ahnung. Nein, er kriegt den Mund nicht mehr auf. Also er ruft noch, weh mir, ich vergehe. So wie wenn du in einem, ja, also wenn du mitten im Feuer stehst. Ich bin da immer ein bisschen misstrauisch, wenn Leute ihre Listen haben, was sie alles Gott mal fragen wollen, wenn sie dann mal vor ihm stehen. Finde ich, also kann man machen so, ne? Aber mal gucken, ob die Liste dann noch eine Rolle spielt. Aber die natürliche Reaktion, würde ich sagen, von einem Menschen, der in Gottes Gegenwart kommt, ist, weh mir, ich vergehe, wie bei Jesaja. Wenn ich Gottes Heiligkeit begreife, oder wenn sie mich ergreift, dann erkenne ich, wie unnatürlich das eigentlich ist, in Gottes Nähe zu sein. So wie eben ein Mensch irgendwo im Orbit, ohne im Vakuum unterwegs zu sein. Das ist nicht unser natürlicher Lebensraum, so wie wir sind. Und umso unnatürlicher, dass Gott Gemeinschaft mit mir sucht und mit dir. Und ich will euch Mut machen, diesen Gedanken an euch ranzulassen, weil ich glaube, manchmal haben wir uns so sehr an die Gnade Gottes gewöhnt, dass wir das ganz normal finden. So, Gott liebt dich, ja, ich finde mich auch ganz gut. Oder er nimmt dich so an, wie du willst, ja, alles andere will ich mir auch verbeten haben. Er muss mich halt nehmen, wie ich bin. Das ist gefährlich. Ich aufhöre, über Gott und seine Gnade zu staunen. Und eine Folge kann sein, dass ich anfange, mit Gott und seiner Gnade zu spielen. So, er hat das gesagt, Gott wird vergeben auf dem war das Heine auf dem Sterbebett? Gott wird vergeben, c'est son métier, das ist sein Job. Ah ja, klar, vergibt er. Nein, Gott ist Licht. Und dieses Licht duldet keine Finsternis. Und das wird auch hier gesagt. Gott sagt, wie er mit der Sünde umgegangen ist. Ich war zornig über die Sünde. Er hat nicht gesagt, naja, die können halt nicht anders. Nein, ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Das ist die natürliche Reaktion eines heiligen Gottes auf unheilige Menschen, wenn er nett ist. Weil das war immer noch mit dem Ziel, dass sie das kapieren und umkehren. Natürlichste Reaktion wäre, ich will mit denen überhaupt nichts zu tun haben. Aber Gott sei Dank, und das meine ich sehr wörtlich, bleibt Gott bei dieser natürlichen Reaktion nicht stehen. Denn Gott ist nicht nur heilig, er ist auch barmherzig. Ich habe dieses Bild rausgesucht mit dieser Hütte, weil ich vor der Frage war, wo wohnt Gott? Wo wohnt Gott? Und Gott beantwortet das. Wir hatten den ersten Teil schon gehört. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Ja, so weit, so unüberraschend, wenn man das jetzt verstanden hat. Und, dann geht es aber weiter, bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Dafür liebe ich diesen Gott. Da ist beides. Ja? Deshalb habe ich das Ganze übertitelt, Heilige Gnade. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Ja, das ist unser Gott. Das lässt er nicht total hinter sich. Als Petrus zu ihm sagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sagt Jesus nicht, ach komm, also so gut bin ich auch nicht. Und so. Nein, das ist genau richtig. Aber er wohnt eben auch bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Ich habe bewusst hier auch diese ein bisschen altertümliche Sprache genommen von Luther. Ich glaube, das spricht irgendwo für sich. Gott geht zu Boden und da richtet er sich häuslich ein. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Er wohnt nicht bei denen, die auf jede Frage die richtige Antwort wissen, sondern bei denen, die selbst am Boden sind. Ja, denen klar wird, wie sie vor einem heiligen Gott stehen oder knien oder liegen oder was auch immer. Und wenn du das nicht erkennst oder nicht anerkennst, du brauchst diese Heilung, du brauchst diese Rettung, die hier versprochen ist, dann hat er sozusagen nichts im Angebot für dich. Ja, Jesus sagt mal, die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. Und man kann dann, oder die Sünden, es wird mehr Freude sein bei dem Sünder als bei den Gesunden, die keine Vergebung brauchen, die keine Heilung brauchen. Man sagt ja, wer soll das eigentlich sein, der keine Heilung, der keine Vergebung braucht? Hier geht es darum, wie die Leute sich selber wahrnehmen. Ja, wenn du sagst, nee, danke, ich hab schon alles, ich brauche nichts, dann kriegst du auch nichts. Also, der Geist Gottes kann und will dir da die Augen öffnen. Aber wenn du dich fragst, ob Gott dich überhaupt annehmen kann, dann hast du die besten Voraussetzungen. Dann sagt er dir, ich will dich, noch so ein altes Wort, erquicken. Erquicklich, ja, das ist so. Quicklebendig, das Wort kennst du vielleicht. Also ich will dir Leben schenken, das sagt er hier. Ich will dich lebendig machen. Ich will dich erfrischen mit meiner Gnade. Alle Niedergeschlagenheit, alle Schwere will ich von deinem Herzen abheben. Stell dir vor, da ist jemand, der ist irgendwo eingeklemmt unter so einem Stahlträger oder irgendeinem Fels nach einem Erdbeben. Und dann kommen die mit schwerem Gerät und diese Schwere wird gehoben. Das ist das, was die starken Hände Gottes machen. Er macht dich frei von dieser Last, die dich einquetscht, einklemmt, am Boden hält, dass du gar nicht aufstehen kannst. Er macht dich frei. Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir überfließendes, überschäumendes Leben zu schenken. Wenn ich konsequent deine Schuld aufrechne, wenn ich immer da hadere, hier Vers 16, das ist damit gemeint. Wenn ich meinem gerechten Zorn freien Lauf lasse, da hast du keine Chance. Vor mir, dem heiligen Gott, kannst du nicht bestehen, sagt er hier. Aber du bist mir kostbar, ich habe dich gemacht. Deshalb bist du wertvoll. Und deshalb will ich dich nicht richten. Deshalb will ich dich retten, deshalb will ich dich heilen. Obwohl du keinerlei Anstalten gemacht hattest, umzukehren. Also es ist nicht so, ich habe deine Bemühungen gesehen und jetzt denke ich, ich gebe dir mal eine Chance. Sondern er kam zu denen, die nicht liebenswert waren. Christus ist für uns gestorben, sagt Paulus, als wir noch Feinde Gottes waren. Und du bist selbst da nicht umgekehrt, heißt es hier, wo du die Konsequenzen deiner Sünde zu spüren bekamst. Auch das hat dich nicht aufgeweckt. Wir wissen heute, welchen Weg Gott gegangen ist, um das zu verwirklichen. Er kam selbst als Mensch auf die Erde. Er machte sich auf den Weg. Seht, haben wir vorhin gehört, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Er nahm die Strafe selbst auf sich. Und der Zorn Gottes über die Sünde hat nicht uns getroffen, sondern ihn. Ihn selbst. Also er hat nicht, das ist wichtig, dass da Gott ans Kreuz geht. Er hat nicht irgendwen sich geschnappt, sagt, tut mir leid, du musst jetzt leider dran glauben für alle anderen. Sondern ich halte mich selber, ich springe sozusagen selber in den Kugelhagel. Und nehme das auf mich. Die Strafe liegt auf ihm, hat Jesaja ein paar Kapitel weiter vorne geschrieben, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott sieht, was los ist. Das sagt er hier nochmal deutlich. Ihre Wege habe ich gesehen. Also er ist nicht so ein gutmütiger Daddy, der alle Augen zukneift und sagt, was, wie, welche Sünde. Nein, er kennt uns durch und durch und ist uns doch gnädig. Das ist so wunderbar, weil das heißt, er kann nicht, also vielleicht erstmal erschreckend, aber die gute Nachricht ist, du kannst ihn nicht mehr negativ überraschen. Weil er dich durch und durch, er kennt dich besser als du dich selbst. Da, wo du dir selber was in die Tasche lügst, da sagt er, ich habe das schon längst durchschaut. Und ich liebe dich. Und ich trage dich. Ich will sie heilen, ist seine Verheißung, und sie leiten und ihnen wieder Trost geben, in Vers 18. Also Gott will deine Beziehung mit ihm heilen. Darum geht es hier, denke ich, im Vordergrund. Er will deinen Geist heilen, der durch die Sünde, durch die Trennung von Gott so entstellt ist. Du kannst wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Du kannst dich daran freuen. Du musst da auch nicht die ganze Zeit dann sitzen, so immer so in diesem Wissen, naja, ich bin ja hier eigentlich nur weil und eigentlich sollte ich gar nicht hier sein und ach, das ist total peinlich. Nein, du kannst dich wirklich freuen, weil er voller Liebe dich aufnimmt. Du kannst ihm vertrauen in allen Dingen. Er zeigt dir dann auch, was gut, was schlecht ist nach seinem Maßstab. Er hilft dir dann auf diesem Weg zu gehen. Gott hilft dir, ja, wie wir es am Anfang gehört haben, die Anstöße aus dem Weg zu räumen. Das ist auch nicht eine Voraussetzung, die du erstmal aus eigener Kraft erfüllen musst. Damit er zu dir kommen kann, muss ich erstmal schon, manche Christen leben so, ich muss erstmal heilig leben, damit ich dann zu Gott kommen kann. Das wird nicht funktionieren. So, und dann heiligt er dich. Ich muss erstmal völlig frei von Sünde sein und dann darf ich beim Abendmahl mitmachen. So, dann brauchst du auch kein Abendmahl mehr, wenn du das alleine geschafft hast. Dann brauchst du ja keinen Retter. Aber solche Menschen gibt es nicht. Nein, er ist es, der dir das möglich macht. Er will dich leiten, sagt er hier auch. Du kannst darauf vertrauen, dass er dich auf guten Wegen führen wird. Nicht zwangsläufig leichten Wegen, das haben einige auch schon erlebt, aber letztendlich auf guten Wegen, weil es Wege mit ihm sind. Und wir haben das vorhin gehört, er ist so gut da drin, da hat jemand gebetet, aus schlechten Dingen Gutes zu machen. In diesen Zeiten zieht er dich noch näher an sein Herz, wenn du ihn lässt. Und er will dir Trost geben. Wenn du, wie heißt es hier, zerschlagenen und demütigen Geistes bist. Wenn du selbst vielleicht im Spiegel nicht mehr dir selber in die Augen schauen kannst. Wenn du das Gefühl hast, du kannst die Vergebung von Gott nicht annehmen oder, na gut, der vergibt mir, der ist ja auch Gott, aber ich kann mir selber nicht vergeben. Er will dir Heilung schenken, er will dir Leitung schenken, er will dir Trost schenken. Vielleicht hast du dich von Gott entfernt, äußerlich oder auch nur in Anführungszeichen innerlich. Vielleicht hast du das Gefühl, er hat sich irgendwie zurückgezogen. Vielleicht hast du auch noch nie in dieser Gemeinschaft mit Gott gelebt. Er will dein Leben neu machen. Und denen, die da Leid tragen, heißt es weiter. Wenn du im Moment nur das Leid siehst, dein Leid oder Not um dich herum bei anderen, erdrückt bist vom Leid der Welt, Gott sagt, ich will dir Frucht der Lippen schaffen. Was ist das? Hebräer 13, Vers 15 heißt es, so lasst uns durch ihn, das ist durch Christus, Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also wenn du ihn bekennst, bringen deine Lippen Frucht, so wie ein Strauch oder ein Baum Frucht bringt. Das ist dieses Lobopfer, was du bringst. Das merkt man schon im Wort, das ist nicht nur das Lob, was so aus uns raussprudelt, wenn wir sowieso gut drauf sind. Das ist auch wunderbar und kostbar in Gottes Augen. Ja, wenn du sozusagen hier über grüne Almwiesen tollst oder so voller Freude. Aber das kann auch dieses Lobopfer sein, was dich was kostet. Dieses Dennoch-Lob. Dennoch bleibe ich fest an dir. Dennoch lobe ich dich. Oder sogar dieses Lob im Futur, wie in Psalm 42. Das ist Gott sehr kostbar, wo der Beter sagt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, also warte auf ihn, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also im Moment bin ich vielleicht noch gar nicht so weit. Ich bin nicht fähig gerade, das auszusprechen. Aber ich sage, ich bekenne trotzdem, und das ist ein echtes Lobopfer, ich bekenne, ich werde ihm noch danken. Ich komme wieder an den Punkt. Bleib dran, liebe Seele. Gott schenkt dir das, dass du ihn wieder aus ganzem Herzen loben kannst. Gott schenkt dir, dass du mitten in der Not den Blick heben kannst, um auf ihn zu sehen. Merkst du, das ist nicht Kopf hoch, sondern das ist, wie es in dem Lied heißt, du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Er ist es, der es tut. Vers 19, Friede, Friede, denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr, ich will sie heilen. Gott hat die ganze Welt im Blick. Das geht weit über Israel hinaus, weit über die jetzt zu seiner Gemeinde gehören. Menschen um uns hier herum, die von denen wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, dass die mal dazukommen. So, wir haben ja manchmal so eine Skala im Kopf. So, na, der ist ganz dicht dran und da wird nie was werden mit Jesus. Und Jesus sagt, hold my wine oder so, warte mal ab, was ich tun kann. Ich werde dich überraschen. Ich will diesen Leuten Frieden schenken. Und natürlich zählen dazu Menschen in Gegenden dieser Welt, wo das Evangelium noch gar nicht bekannt ist, wo der Name Jesus noch gar nicht genannt ist. Ich will sie heilen, spricht der Herr. Er breitet seinen Namen aus und seine Heilung und seine Kraft. Das ist Gottes Plan mit dieser Welt. Und übrigens, er will uns dann als seine Boten da drin gebrauchen und uns senden. Am Ende von diesem Abschnitt, von diesem Kapitel, lesen wir dann nochmal etwas ernüchternde Verse vielleicht, ab Vers 20. Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Vielleicht jetzt ein bisschen unversöhnlich nach diesem schönen Text. Prediger ist dann versucht, bei Vers 19 aufzuhören. Gottes Plan ist offensichtlich, weil er sagt, er will retten, er will heilen, ohne Vorbedingungen. Nicht, wer immer strebend sich bemüht, sondern die, die nicht nach mir, ein Volk, das nicht nach mir gefragt hat. Aber er tut es eben nicht an uns vorbei. Wir sind gefragt. Gott ist bei denen, die zerschlagen, die demütig sind, die ihre Position vor Gott erkennen und anerkennen, die verstehen, ich brauche Erlösung, ich brauche Heilung. Gottlos heißt hier, ich mache mich dicht für diese Vergebung. Ich sage, nein, danke, brauche ich nicht. Und Gott zwingt sie nicht auf, er drängt sich nicht auf. Und da empfange ich auch keinen Frieden. Da bleibt eine Unruhe wie beim Meer, das nicht still sein kann, das ja Dreck aufwühlt und so weiter. Aber die Einladung steht da drüber. Jesus will freimachen. Er befreit auch von falscher Selbstsicherheit. Auch von dieser Haltung, die sagt, nee, das brauche ich gar nicht. Auch davon kann er uns befreien. Fragt mal einen gewissen Pharisäer namens Saulus. Ich glaube, dem würde dazu was einfallen. Wir sind eingeladen. Du bist eingeladen, dich beschenken zu lassen von Gott. Letzte Woche haben wir gesprochen von Heilung, Befreiung, Trost. Hier ist die Rede von Heilung und Leitung und Trost, von vollkommenem Frieden. Vielleicht bist du hier und du kennst diese Gemeinschaft mit Gott noch gar nicht. Dann kannst du ihn gleich in einem stillen Gebet bitten, dein Herr zu werden. Und er will dir all das und noch mehr schenken. Herzliche Einladung, wenn das dein Schritt ist, dann komm hinterher zu mir oder hier, wir haben dann hier das Gebetsteam vorne. Sprich mit denen auch nochmal, die beten gerne mit dir. Oder auch wenn du online dabei bist und das dein Schritt ist, dann nimm das ernst. Du kannst uns eine Nachricht schicken und Kontakt aufnehmen. Wir kommen da gerne ins Gespräch. Aber auch wenn du ihn schon lange kennst, und das ist wahrscheinlich die Mehrzahl hier, du kannst immer wieder zu Gott kommen. Du bist eingeladen, dich beschenken zu lassen. Und du bist eingeladen, du kannst da offen sein, ihm deine Armut zu bekennen. Ja, da, wo du das Gefühl hast, ich trete auf der Stelle, kannst du dich wieder mit in seinen Fluss nehmen lassen. Kannst dir auch zeigen lassen, wo Anstöße in deinem Leben sind, die er bei dir aus dem Weg räumen will. Und ja, das ist ein Prozess. Ja, das ist wahrscheinlich nicht mit einem Gebet erledigt. Du kannst Rückschläge erleben, kannst ins Stolpern kommen. Aber ich hatte vorhin den Abschnitt aus dem Hebräerbrief, da war davon auch die Rede, mit Geduld in dem Wettkampf zu laufen. Auch da, wo du ins Stolpern kommst. Psalm 37 heißt es, stürzt er, so fällt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Er will mit dir weitergehen. Gott hat unglaublich viel Geduld mit uns, kann ich bezeugen. Und du darfst auch geduldig mit dir selber sein. Der heilige und gnädige Gott, der will mit dir weitergehen. Er hat versprochen, dich an sein gutes Ziel zu bringen. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Amen.